my signal.
What signal?
You won't miss it.
Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake with me.
Oh, big, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence, if you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never, ever put in a trap.
And what would that be, sir?
Scopo, tro, no, fro, jo, co, fo, to, to.
No, bo, ho, sho, co, ro, to, so. Boca to zuko, bafo, pa, jo.
Maho.
Do you actually get paid, though? Do they give you money?
The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God.
I'm sorry?
Apologies. I said, I hope you enjoy your meal.
Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring.
It's the human male from the Institute. What's he doing here? Suggest we melt his brain using projectile acid fish, then interrogate him. Other way around.
What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response, were you even close to anything that could be considered a rational thought? Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul.
Kompot 366, Habimus Midorn. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 366. Kompot, den ich, na, sagt die Zeit.
It is 9:50.
Jawohl, am heutigen superkalten, aber dafür windstill und deswegen geht's nämlich wieder, Freitag, dem 15. März 2013 aufgenommen habe, Tag 74. Habe ich die letzten paar Wochen gar nicht angesagt. Und das Intro, das kann Spuren von verschiedenen Fernsehserien enthalten. Also Dr. Wer und Sherlock. Ich habe die Folgennummern aber nicht im Kopf. Und deswegen, der Ud ist übrigens Folge 8 aus der zweiten Staffel. Ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Habemus Quietsch, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive kleinen Spuren von Mafia und ein bisschen was aus dem Space und einer Gugokalypse. Und was ihr jetzt aber konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich völlig klassisch die Regierung und die Wirtschaft eingefunden haben und knirschender Schnee. So, minus 8 Grad, cold greetings. Es wird langsam wärmer. Die minus 8 Comfort Level wie minus 8, das könnten aber auch minus 9 sein, die dann Windchill wie minus 9. Es ist wieder sonnig. Und der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 4 km/h aus Northwest. Ist also arschkalt, aber relativ windarm und damit geht's. Der Wind ist also das Schlimme beim Kalt, nicht die Temperatur. So. Und dann hätten wir da mal die dämlichste Regierung, die wir aktuell haben. Was zufällig auch die einzige Regierung ist, die wir aktuell haben, aber der Witz wird einfach nicht besser. Und zwar hätten wir da erstmal die Kassenfreiforderung, weil angesichts hoher Milliardenüberschüsse im Gesundheitswesen fordern Politiker von CSU und SPD die Rückkehr zu individuellen Kassenbeiträgen. Der Gesundheitsfonds sollte abgeschafft werden. Die Krankenkassen sollten die Beiträge wieder individuell festlegen, sagte der Vize-Vorblubbernde der CSU-Landesgruppe im Bimbistag, Max Straubinger. Der Zeitungs-Community. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht nun günstige Startbedingungen für die Pläne der SPD für eine Bürgerversicherung. Fasel, bla bla, Fasel. Also, die Kassen sollen ihre Beiträge wieder selber regeln. Naja, sagen wir mal so. mir ist noch nie klar gewesen, was eigentlich die staatlich festgelegten einheitlichen Beiträge bringen sollten. Na, weil also die Leistungen der Krankenversicherungen sind gesetzlich zu irgendwas 90% geregelt. Da haben sie keinen Einfluss drauf. Die Einnahmen dann auch noch gesetzlich zu regeln und staatlich festzusetzen, bringt da nichts. Aber, Knirsch, knirsch. Okay, man merkt, dass der Schnee auch schon mal wärmer war. Knirsch, knirsch, knirsch. Wobei, wenn das hier so laut ist, kann ich hier nicht die ganze Zeit rumlaufen. Plus, ich sehe nicht, wo hier die Schnibbelkanten sind. Ich weiß, hier ist irgendwo eine. Na, egal. Also, was die staatlich festgelegten Beitragssätze bringen sollten, ist mir eh nie klar gewesen. Aber ich finde es ja putzig, wenn dann der Lauterbach sagt, ja, das wollen wir jetzt aber wieder abschaffen. Weil, Herr Lauterbach, helfen Sie mal eben kurz auf die Hinterbeine. Wer hat das doch gleich mal beschlossen? War das nicht irgendwie eine große Kotzerei, wo eine Gesundheitsministerin Trulla Schmidt, bekannt für die Trulla Schmidt Gedächtnisgebühr, in einem Gesundheitsministerium saß? Und Trulla Schmidt, in welcher Partei war die zu dem Zeitpunkt doch gleich? Was, SPD, echt? Ah, also, ja. Wupp. Also mal davon abgesehen, dass man irgendwie ungefähr gar nichts daraus lesen kann, dass im Gesundheitsfonds so und so viel Milliarden Geld wäre. Ja, dann kommt die große Rezession und die so und so viel Milliarden lösen sich plötzlich in eine graue Rauchwolke auf. Und dann? Was passiert eigentlich, wenn der Fonds leer ist? Na? Aber hey, so, dann gibt es die Mautlage, weil nämlich... habe ich bei Trollfer am Freitag gefunden. Das OVG Münster hat entschieden, dass für die LKW-Maut keine Rechtsgrundlage gibt. Jetzt wollen die Spediteure natürlich ihre Mautzahlung zurückhaben. Ein weiterer glorreicher Meilenstein von Schwarz-Gelb. Nee, ich glaube, die Maut war ein weiterer glorreicher Meilenstein der großen Kotzerei. Aber, huch, es gibt gar keine gesetzliche Grundlage für die Maut. Da hätte man ja erwarten können, dass das irgendwie schon mal vorher jemandem hätte auffallen können. Weil ich hätte mal erwarten können, dass in einem Bundestag, wo eine größere Anzahl Juristen rumsitzt, das vielleicht auch mal irgendwem hätte auffallen können. Aber nun ja, also einigermaßen offensichtlich ist es nicht aufgefallen. So, dann gibt's. Jawohl. Die LehnDP, das Ehegattensplitting im Steuerrecht zu einem Familiensplitting umzubauen, stößt nämlich in der FDP auf Widerstand. In der Union wird diese Idee diskutiert. Hintergrund des Steuersplittings sei, dass Ehepaare eine Erwerbsgemeinschaft bildeten, sagt der FDP-Fraktionsvize Volker Wissing der Zeitungs-Community, beziehungsweise Magazin-Community. Das gelte auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Kinder könnten nicht Mitglied einer Erwerbsgemeinschaft sein, da Kinderarbeit verboten sei. Naja, also die Lösung dafür ist ja so einfach wie offensichtlich. Sehr geehrte Vollidioten aus der FDP, Sie legalisieren Kinderarbeit. Weil das haben wir doch schon immer so gemacht. Das kann man doch jetzt nicht verbieten. Tut's doch ein bisschen kalt an den Fingern. Schwupp, Finger eingepackt. Ja, also, ich meine, wenn es bei diesem ganzen Splitting-Dreck darum geht, Kinder zu fördern, da können wir mal bei Gelegenheit jemand erklären, warum man dann das Faktum, dass Leute permanent füreinander eingestehen wollen, dieses mit dem permanent, ne, Sternchen, bis dass die Scheidung sie scheidet. Oder der Tod. Oder und. Na, also, inwiefern irgendwie verheiratet sein noch irgendetwas über Kinder aussagt. Das tut es ja eigentlich irgendwie so seit, lasst mich lügen. Wann kam die Pille auf den Markt? So seit ungefähr der Zeit nicht mehr. Wenn es da überhaupt noch eine Aussagekraft hatte. Aber ja. So, dann gab es die Wulff-Schärfung. Letzte Woche hatte ich ihn ja noch mit in einem Nebensatz dabei, so von wegen, ja, da sind jetzt gerade noch 400 Euro übrig. Aber stellt sich raus, die Staatsanwaltschaft soll ihre Vorwürfe gegen Ex-Bimbis-Präsident Christian Wulff verschärft haben. Die Magazin-Community berichtet, inzwischen gehe es um Bestechlichkeit, nicht mehr um Vorteilsnahme. Offiziell bestätigen wollte die Staatsanwaltschaft Hannover den Bericht nicht. Wurf soll die Vorwürfe zurückweisen und fordern, das Verfahren einzustellen. Der Ex-Bimbis-Präsident soll Sponsoren für einen Filmunternehmer angeworben haben, der für Wurf im Gegenzug Teile von Hotelkosten übernommen haben soll. Oder anders ausgedrückt, huch, Leistung und Gegenleistung. Bedauerlicher Einzelfall. Oder so. Mir fällt da gerade irgendwie keine dämliche Argumentation ein, warum das denn noch in Ordnung gewesen sein hätte sollen. So, am Sonntag gab es dann die Schröder-Wartung, weil Bundesfamilienministerin Christina Kühner-Schröder rechnet trotz der absehbar fehlenden Kita-Plätze ab August nicht mit einer Klagewelle. Ab August haben Eltern nämlich einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für ihren Nachwuchs unter 3 Jahren. Es werde zwar Klagen geben, sagte Schröder der Zeitungscommunity am Sonntag, aber nach aktuellen Einschätzungen keine bundesweite Klageflut. Präzise Angaben zur Zahl der noch fehlenden Kindertagesstättenplätze machte Schröder nicht. Na, oder anders ausgedrückt, sie hat ihre Aufgabe nicht erfüllt. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, dafür zu sorgen, dass diese Kindertagesplätze da sind. So, ist jetzt auch nicht so, als wäre das, was sie sonst so an Aufgaben auf dem Tisch hat, so unheimlich umwerfend, gigantisch viel. So, wenn sie jetzt dafür offensichtlich nicht gesorgt hat, dann hat sie ihre Aufgabe nicht erfüllt. Arbeitsverweigerung nennt man das. Wenn ich das meinem Chef gegenüber tätigen würde, dann könnte der mir eine Abmahnung zukommen lassen. So, das wäre generell eher nicht so gut. So, aber wenn Bundesminister ihre Arbeit nicht tun, ne, Frau Aigner, Frau Schröder, noch irgendjemand, na, dann führt das zu gar nichts. Nö, nee, das ist ja in Ordnung so. Weil wir es schon immer so gemacht haben, oder so. Selber Klonk. Apropos Klonk, das Klonk ist weg. Ja. Dann gab es Kürzang, weil der Koalitionsstreit über das Heranziehen der prall gefüllten Sozialkassen zum Defizitabbau geht weiter. Ein Spitzengespräch zwischen FDP-Chef Philipp Rösler und Finanzminister Wolfgang Schäuble habe keinen Durchbruch gebracht, schreibt die Zeitungscommunity. Rösler habe vergeblich darauf beharrt, die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung von 29,4 Milliarden Euro im Bereich von Arbeitsministerin Sensosola zum Defizitabbau heranzuziehen. Was? Eine Nachhaltigkeitsrücklage will Rücktritt tatsächlich zum Defizitabbau heranziehen. So einmalige Rückstellungen, die über Jahrzehnte gebildet wurden, für einmaligen Schuldenabbau heranziehen. Sagt mal, geht's noch? Na, könnte mir bei Gelegenheit sowieso nochmal jemand erklären, was habe ich denn jetzt eigentlich von einem ausgeglichenen Haushalt? Na, ein strukturell ausgeglichener Haushalt. Also, zu gut Deutsch, wenn wir sämtliche Ausgaben, die nicht jedes Mal wieder passieren, einfach nicht begutachten, dann ist der ja ausgeglichen, der Haushalt. Ja und? Was habe ich davon? Na, also, leuchtet mir nicht ein. Was bringt mir das? Warum sollte ich das wollen? Und vor allen Dingen, warum sollte ich jahrzehntelang angespartes Vermögen dafür auf den Kopf hauen wollen. Na, mal eins davon abgesehen, letzte Woche hatte ich ja auch noch in Teil 3 die Jubelmeldung irgendwie DAX-Größe 8000 Punkte, juhu, juhu. Der Witz ist nämlich, wenn man sich da mal anguckt, wie kommt denn das? Wir haben doch gerade Rezession. Und es sieht auch nicht danach aus, als würde die demnächst wieder weg sein. Naja, der Witz ist ganz einfach. Dadurch, dass die Staaten ja jetzt keine Schulden mehr aufnehmen dürfen, gibt es keine Staatsanleihen auf dem Markt, wo die Aktienfonds oder wo irgendwelche Anlagefonds Geld rauswerfen wollen. So, die müssen ihr Geld aber irgendwo hinwerfen. Naja, was sie dann machen, ist in irgendwelche Aktien ihr Geld reinwerfen. So, damit steigen die Aktienkurse. Und das heißt aber jetzt nicht, dass es den Unternehmen, deren Aktienkurse da steigen, irgendwie großartig ginge. Im Gegenteil, die sind halt mehr so, ja, pff, mei, werfen das Geld da halt rein. Aber Schäuble brachte stattdessen den Gesundheitsfonds mit Rücklagen von 13,1 Milliarden Euro ins Gespräch. Ja, ne? Schäuble hat auch jemand mit Schwung ins Hirn. Das ist aber bekannt. So, dann gab es eine Rentstudie. Beste Basis für sichere Renten wäre laut einer Studie eine Bürgerversicherung, also die Einführung einer Versicherungspflicht, auch für Beamte und Selbstständige. Würde dann auch diese Berufsgruppe in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, könnte das Sinken des Rentenniveaus und der gleichzeitige Anstieg des Beitragssatzes gestoppt werden, ergibt eine Studie der Ruhr-Uni Bochum im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Bertelsmann, dieser Patient ist auch bereits bekannt. Aber seit wann machen die sich eigentlich für Bürgerversicherung stark? No? Aber, ja. Schwupp. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gab es Bestandsvorrat. Weil Netzpolitik im Oktober noch über einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer elektronischen Schnittstelle zur Bestandsdatenabfrage berichtet hatte. Es ging darum, dass eine Vielzahl von Bedarfsträgern Zugriff auf Bestandsdaten erhalten sollte, ganz ohne Richtervorbehalt. Heute fand eine Sachverständigenanhörung des Innenausschusses dazu statt und einige der geladenen Experten äußerten grundlegende Bedenken. Matthias Becker von der Universität Mannheim kritisierte beispielsweise, dass im Gesetzentwurf zwar stehe, an welche Behörden Daten übermittelt werden dürfen, nicht aber unter welchen Voraussetzungen. Er sieht zudem nicht, dass die Möglichkeit eines Abrufs von Bestandsdaten durchweg an eine konkrete Gefahr oder einen konkreten Tatverdacht gebunden sei. Die Befugnisse von Sicherheitsbehörden würden daher mit dem Gesetz ganz massiv erweitert werden. Naja, die können dann verdachtsunabhängig Vorratsbestandsdaten speichern. Wozu auch immer das dann gut sein soll. Dieter Kugelmann von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster führte an, dass zum Beispiel die Zuordnung dynamischer IP-Adressen, wie der Gesetzentwurf sie vorsieht, eines Richtervorbehalts bedürfe. Er sowie der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Peter Schaar forderten weiterhin eine Benachrichtigungspflicht im Fall dynamischer IP-Adressen und bei Zugangssicherungscodes. Einer Rasterfahndung würde es laut Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler gleichen, wenn Provider für die Bestandsdaten hinter einer IP-Adresse Datenbestände auf einer kaum gesicherten Grundlage auswerten müssten. Oder anders ausgedrückt, das, was die Regierung da plant, ist Bullshit in höchstem Maße. Oder anders ausgedrückt, sie werden das machen. So, dann gab es Homogier, weil im Ringen um mehr Gleichberechtigung für Homopaare will die Koalition nun geschlossen auftreten und Alleingänge einzelner Gruppen vor dem Karlsruher Steuerurteil vermeiden. Abweichler in den eigenen Reihen wollen nach Angaben aus Union und FDP Anträge der Opposition für eine bessere Gleichstellung von Homosexuellen nicht unterstützen. Man lasse sich in der Regierungskoalition nicht auseinanderdividieren, brüllte FDP-Fraktionsbrüller Rainer Brüllerle. Die hatten ja auch irgendwie einen lustigen Parteitag, wo Brüllerle in einem Gestus, der zumindest Erinnerungen wecken könnte, und in einem Tonfall, der ebenfalls Erinnerungen wecken könnte, wollt ihr den totalen Neoliberalismus, darum gebrüllt hat. So, dann gab es gestern die Nebenregel, beziehungsweise vorgestern. Bundestagsabgeordnete müssen ab der nächsten Wahlperiode ihre Nebeneinkünfte viel detaillierter als bisher offenlegen. Ein 10-stufiges System wird die derzeit noch gültige 3-stufige Skala ablösen. Die Neuregelung beschloss der Bundestag mit den Stimmen von Union und FDP. Die Forderung aus der Opposition nach Offenlegung der Einkünfte auf Euro und Cent fand keine Mehrheit. Also, mal ganz davon abgesehen, dass Euro und Cent auch noch nicht ausreichen, sondern man dann ja auch noch wissen müsste, wer denn nun eigentlich hinter dieser Sprecheragentur da der eigentliche Auftraggeber ist, ne? Weil es bringt mir nichts, wenn ich weiß, dass, sagen wir mal, ein Bundestagsabgeordneter per S-Punkt für eine Redneragentur Blafasel tätig war und dabei dann die Summe von 500.027,03 € bekommen hat. Sondern da wäre dann schon interessanter, wo hat er denn da nun eigentlich gesprochen? Ja, und wieso lassen sich eigentlich Bimbestagsabgeordnete von irgendwelchen Redneragenturen bezahlen? Ja. Also ich meine, okay, Parlament kommt von Reden, dann Parlare. Aber das heißt ja nun nicht, dass die da noch irgendwo rumlaufen müssen und da irgendwie Nebenverdienste haben müssen. Weil eigentlich haben die keine Nebenjobs zu haben. Eigentlich ist Parlamentarier ein Vollzeitjob. Wenn sie das nicht meinen, ja dann nicht. Na, also der Bimbestag hat da beschlossen, das, was die Regierung haben wollte. So, kommen wir bei der Wirtschaft ein. Oh ja, die IHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, ist nämlich dagegen, Teilzeitbeschäftigten ein generelles Rückkehrrecht auf Vollzeitstellen einzuräumen. Die IHK-Hauptgeschäftsführer Wandsleben sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, gerade für kleine und mittlere Unternehmen würde die Personalplanung damit schwieriger. Bundesarbeitsministerin Censorsola bereitet mich derzeit ein entsprechendes Gesetz vor. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft unterstützte den Vorstoß und forderte in diesem Zusammenhang besondere Rechte für Mütter. Na, also irgendwie ein Rückkehrrecht in Vollzeit. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht in Vollzeit zurückkehren will, weil das hieße nämlich, dass ich freitags nicht frei hätte. Aber was ist da jetzt das Problem? Also ich meine, das ist ja, also das Argument, man könnte dann aber nicht langfristig planen, ist ja genauso lächerlich wie, naja, also wenn eine Frau erschwangert ist, dann fällt sie halt irgendwann mal aus oder darf sie ausfallen. Und wenn sie dann zurückkommt, dann kommt sie halt zurück. Und dann darf ihr auch nicht gesagt werden, nö, jetzt wollen wir dich nicht mehr. Na, also, was? Okay. So, dann gibt's den Produstag. Die Produktion deutscher Industrieunternehmen stagniert zum Jahresbeginn. Wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, blieb die Gesamtproduktion des verarbeitenden Gewerbes von Dezember auf Januar unverändert. Das Ergebnis lag unter den Erwartungen von Bankvolkswirten, die im Schnitt mit einer Ausweitung um 0,4% gerechnet hatten. Allerdings wurde der Zuwachs vom Dezember angehoben. Er fällt mit 0,6% nun doppelt so stark aus, wie zunächst ermittelt. Und anders ausgedrückt, Überraschung, die Rezession ist auch beim verarbeitenden Gewerbe eingeschlagen. Na, auf die Idee könnte man vielleicht auch mal irgendwie kommen. Aber hey, wir haben ja keine Rezession, wir haben ja keine Depression. Nein, das haben wir ja alles nicht. Wir müssen noch weiter sparen. So, dann gab es die Fitch-Talsenkung, weil nach dem unklaren Wahlausgang in Italien hat die Ratingagentur Fitch die Bonitätsnote von Italien um eine Stufe gesenkt. Was irgendwie auch nur aus der Kategorie ja und kommt. Na, also ja, Italien, da ist nicht zu erkennen, dass egal wer denn die nächste Regierung spielen wird, mit diesem Totsparen weitermachen wird. Und damit sind dann die Märkte stinkig. Oh mein Gott, die Märkte, wir müssen den heiligen Märkten huldigen. So, dann gibt's Brüdergrill, weil nach Frankreich nimmt sich FDP-Fraktionsbrüllerle nun auch noch Italien vor. Es könnte sein, dass sie rausgehen, sagt er zur Frage nach einem möglichen Euro-Austritt im ZDF. Brüderle fantasiert über Euro-Austritt, meldete daraufhin die sichtlich irritierte Zeitungscommunity. Bisher hatte nur der Kloven Grillo über eine mögliche Rückkehr zur Lira spekuliert. Sollte Italien wirklich den Euro verlassen, wäre das für Deutschland ein riesiges Problem, denn es würde nicht nur das drittgrößte Euroland für seine Exporte verlieren, sondern müsste eine Kettenreaktion befürchten. Kurz darauf dürften auch Spanien, Portugal und Griechenland Ciao sagen, beziehungsweise in den entsprechenden Landessprachen vermutlich. Grillo weiß dies. Ihm ist auch klar, dass er Deutschland so schrecken kann. Doch Brüllerle hat offenbar nichts verstanden. Habe ich bei Lost in Europa geklaut und ja, hat ja recht. Ne? So, auch von Samstag kommen dann die Landgestellten. Rund 800.000 Angestellte der Länder bekommen mehr Geld. Über einen Zeitraum von 2 Jahren erhalten sie in mehreren Schritten ein Gehaltsplus von 5,6%, was totale Verarsche ist, weil in Wirklichkeit sind es 2, Quietsch und 2, Quietsch. Na, 5, Quietsch klingt wie ja und insgesamt kriegen sie aber 5, Quietsch. Nein, sie kriegen 2, Quietsch jetzt und dann in dem Jahr nochmal 2, Quietsch. Das sind niemals 5, weil in einem Jahr gab es nämlich eine Inflation von Größenordnung vielleicht 2%. Na, und damit sind dann die 2% von jetzt dann nämlich auch wieder weg. Aber ja, also sie kriegen zumindest gegenüber geschätzten 2,0% Inflationsrate, kriegen sie ein Plus. Oh mein Gott, die kriegen tatsächlich mehr. Naja, bei meinem Brötchengeber prügelt sich auch gerade die Gewerkschaft mit dem Brötchengeber. Und macht da lustiges Rumgestreike und Rumgefauche. Aber ja. So, dann hatte Doofbrind gekriegt. Weil Griechenland stellt nach Auffassung von CSU-Generalsekretär Doofbrind weiterhin ein Risiko für die Eurozone dar. Wenn das Land nicht in der Lage oder willens sei, finanzielle Stabilität herzustellen, dann müsse es einen Weg außerhalb der Eurozone geben, sagte Doofbrind der Zeitungscommunity. Ein Austritt wäre langfristig eine Alternative für Europa und für Griechenland selbst. Die Bundesregierung hatte Griechenland zuletzt Fortschritte bescheinigt und die Reformanstrengungen gewürdigt. Der Doofbrind, Entschuldigung, der hat noch nicht begriffen, dass das mit dem Grexit nicht mehr Thema ist. Na, vor allen Dingen, also was dann passieren würde, wenn Griechenland aus dem Euro raus wäre und sie dann auch hingehen könnten. und ihre Schulden irgendwohin umwandeln, wo sie dann nämlich abwerten können wie Sau, ist, dass dann nämlich plötzlich Banken, unter anderem deutsche Banken, implodieren. Und dann könnte der Herr Doofrind von seinem Privatvermögen persönlich sämtliche deutschen Banken retten. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass der Herr Doofrind so viel Geld irgendwo rumliegen hat. Ja, oder anders ausgedrückt, nein, kann er nicht retten. Ich finde das knirscht zu laut, aber ja. So, dann gibt es auch noch Pöbler. Auch wieder bei Lost in Europa geklaut. Es hat länger gedauert als erwartet, aber nun werden die Italiener doch noch für ihre Wahl bestraft. Die US-Ratingagentur Fitch stufte die Bonität des Landes herab. Sie liegt nur noch 3 Stufen über Ramschniveau. Noch bitterer ist das Verdikt von Finanzminister Schäuble. Italien müsse den Reformkurs von Ex-Premier Monti fortsetzen, sagte er. Das ist die richtige Politik, und zwar unabhängig vom Ausgang der Wahlen. Scherz an der Sache ist, die Wähler haben Montis Partei gerade mal 10% zukommen lassen. Das ist dann doch schon ein ziemlich eindeutiges Votum. Ich weiß nicht genau, welche Motive für die italienischen Wähler ausschlaggebend waren, aber ich denke nicht, dass der Euro oder Europa oder gar die Wirtschaftspolitik der Monti-Regierung die entscheidenden Faktoren für das Wahlergebnis waren. Zur Erinnerung, Monti hat gerade mal 10% der Stimmen bekommen. Sein Sparkurs war neben dem deutschen Diktat Thema Nummer 1 im italienischen Wahlkampf. Aber nein, natürlich war der Sparkurs nicht der Grund für das miese Wahlergebnis. Also Schäuble hat auch irgendwie den Knall noch nicht gehört. Aber so ist das in der Markt. Montis richtige Politik führte das Land direkt in die Rezession. Unter Berlusconi ging es den meisten Italienern besser. Durch Schäubles Kommentar müssen sich die meisten Wähler verhöhnt fühlen. Aber so ist das in der Marktdemokratie, die ja auch Kanzlerin Merkel will. Nicht der Souverän hat das letzte Wort, sondern der vermeintlich ökonomische Sachzwang. Ja. So, dann gibt's Callsklaven, weil die Mitarbeiter von Callcentern erhalten Millionensummen vom Staat zur Aufstockung niedriger Gehälter, berichtet die Magazin-Community unter Berufung auf die Antwort des Bimbes-Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Demnach gingen 2011 mehr als 32 Millionen Euro in Form von Leistungen nach Hartz IV an Mitarbeiter von Callcentern. Leistungen nach Hartz IV gehen an Mitarbeiter von Callcentern. Das heißt nichts anderes, als die Mitarbeiter von Callcentern können von ihrer Mitarbeit an Callcentern nicht leben. Sie kriegen da nicht mal mehr genug Geld, dass der Staat sagt, okay, davon könnte man eventuell, wenn man gar nichts mehr ausgibt, leben. Sondern eben zu wenig. Das, sehr geehrte Damen und Herren, arge und sehr geehrte Frau Ministerin für Arbeit und Soziales, nennt man übrigens Sklavenarbeit. Ja, wenn man ausgebeutet wird, wenn man nicht mal mehr von dem bisschen, was man da kriegt, leben kann, das ist Sklavenarbeit. Ich finde es ja schön, dass sie Sklavenarbeit fördern, aber wem ist da jetzt eigentlich mit geholfen? Geht das eigentlich auch euroseitig als Subvention durch? Selbst Vollzeitbeschäftigte hätten im Durchschnitt gut 460 Euro pro Monat erhalten. In dem Bericht heißt es weiter, der Niedriglohnanteil in Callcentern sei nach Daten des Jahres 2010 mit 68% dreimal so hoch wie in der Gesamtwirtschaft. Na, oder anders ausgedrückt, das sind Sklavenhalter. Warum der Staat meint, Sklavenhalter unterstützen zu müssen, indem er nämlich den Sklaven dann so viel Geld gibt, dass sie nicht verhungern müssen jeden Tag. Das könnte mir bei Gelegenheit vielleicht nochmal jemand erklären. So richtig einleuchten will mir nämlich die Tatsache nicht, dass das jetzt was ist, was erstrebenswert wäre. So, am Dienstag gab es dann DI Wunter. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wird seine Konjunkturerwartungen für das laufende Jahr nach unten korrigieren, kündigte DIW-Präsident Marcel Fratzschner in der Zeitungscommunity an. Bislang geht das DIW für 2013 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,9% aus. Fratzscher, wie heißt er denn jetzt? Ah doch, identisch. Fratzscher begründet die Änderung der Prognose auch mit dem schwachen vierten Quartal 2012. Für 2014 ist der DIW-Präsident deutlich optimistischer. Hier rechnet er mit rund 2% Wirtschaftswachstum. Und dann ist ausgedrückt, nein, die Rezession kommt. Keine Angst. Die kommt. Und je töter wir uns sparen, umso schneller kommt sie. Na, aber das begreifen die Pfeifen alle irgendwie nicht. Na, weil wo soll denn Wirtschaftswachstum herkommen? Binnenwirtschaft? Wahahaha. Da müsste es ja Lohnsteigerungen geben. Exportwirtschaft, ja, wer sollte denn jetzt noch Zeug kaufen? Wo jetzt gerade die nächste Weltwirtschaftskrise anklopft. Na, die USA sparen sich tot.
Ich meine, wir könnten gucken, ob irgendwer in Südamerika was kaufen will. Ob es irgendwo in Afrika Länder gibt, die Zeugs haben wollen. Vermutlich nicht. Oder in Asien. So, da gibt es eine Inflativ, genau genommen eigentlich eine Deflation, weil die Inflationsrate in Deutschland ist rückläufig. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, kosteten Waren und Dienstleistungen im Februar 1,5% mehr als vor einem Jahr. Im Januar hatte die Teuerung noch bei 1,7% gelegen. Da ist mir, ich weiß gar nicht, wo das war, ist mir da ein Text über den Weg gelaufen vorhin, so frei nach dem Motto, und jetzt stellen wir uns mal vor, was wäre, wenn es umgekehrt wäre, wenn es 2,5 wären. Na, dann wäre ja die gesamte Medien-Community voll mit Botschaften. Ah, schlimm, Inflation, Weltuntergang, Weltuntergang. Hier haben wir de facto eine Deflation. Na, 1,5 ist 0,5 weniger als die angestrebten 2,0. Das ist Deflation. Das ist schlecht. Na, vor allen Dingen, wo das Ziel eigentlich sein müsste, dass wir eher in Richtung 2,5 unterwegs sind, um eben den Rest von Euronien mal wieder aus der Krise rauszuholen. Ne, stattdessen bremsen wir noch tiefer in die Krise rein. So, dann gibt es EU-Unspar, weil die EU-Abgeordneten sind nämlich gegen den Kompromiss der EU-Regierungen für die EU-Finanzplanung der Jahre 2014 bis 2020. Mit großer Mehrheit von 506 von 690 Stimmen haben die EU-Politiker den Kompromiss abgelehnt und damit neue Verhandlungen gefordert, einen Tag vor dem Gipfeltreffen der Regierungschefs in Brüssel. Die Regierenden hatten am 8. Februar nur mühsam auf eine Ausgabenobergrenze von 908 Milliarden Euro geeinigt. Nun wird voraussichtlich bis zum Sommer erneut verhandelt. Na, oder anders ausgerückt, dieses die EU auch noch umbringen durch keine Ausgaben machen, das haben die EU-Parlamentarier nicht abgenickt. Huch. So, dann gibt es eine EU-Unsparschätzung, auch wieder bei Lost in Europa. Es war abzusehen. Doch dass es so dicke kommen würde, hätte wohl niemand gedacht. Eine ganz große Koalition im Europaparlament, von links bis rechts, hat das EU-Rahmenbudget abgelehnt. Das ist eine schwere Schlappe für Kanzlerin Merkel, denn auch CDU und CSU-Abgeordnete sagten Nein zu dem Kompromiss, den Merkel mit dem britischen Premier Cameron ausgekungelt hatte. Der Vorschlag sah nicht nur erstmals eine Kürzung der EU-Mittel, sondern zudem noch eine milliardenschwere Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben vor. Der EU ist jedoch ein Defizit verboten. Nun muss der Rat, vertreten durch den irischen Vorsitz, mit dem Parlament einen Kompromiss suchen. Auch dies ist eine Premiere. Mit einer Einigung wird erst nach der Sommerpause gerechnet. Wenn das Parlament schlau ist, wartet es bis nach der Bundestagswahl. Vielleicht gibt es dann ja eine neue Mehrheit in Berlin. Parlamentschef Schulz, SPD, würde dies sicher freuen. Möglich. So, dann gab es eine Leihhöhung. Aus der Kategorie, da hätte man jetzt auch mit rechnen dürfen. Weil in Deutschland können tausende Leiharbeiter, Leihsklaven, aus unterschiedlichen Branchen rückwirkend höhere Löhne verlangen, geht aus 5 Urteilen hervor, die das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verkündete. Sie betreffen Leihsklaven, die nach den Regelungen der Tarifgemeinschaft christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen bezahlt wurden. Der Organisation war nämlich 2010 schon die Tariffähigkeit abgesprochen worden. Die betroffenen Leihsklaven haben einen Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft des Unternehmens, in dem sie gearbeitet haben. Na? Also was daran jetzt eigentlich Christliche sein soll, Leihsklaven zu fördern, könnte mir bei Gelegenheit auch nochmal jemand erklären. Aber hey, Callcenter-Sklaven sind ja in Ordnung, weil... 45. Sind sie halt. Die sind ja in Ordnung. So, gab's schon am Mittwoch. Da gibt's eine Agendaigerung. Die Agenda 2010 hat nicht mehr Beschäftigung gebracht. Ach, die Zahl der Arbeitsstunden lag im vergangenen Jahr bei 58,1 Milliarden und damit 0,3% höher als 2000. So zitiert die Zeitungscommunity aus einer Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken. Im gleichen Zeitraum habe die Zahl der Erwerbstätigen um 3,3 Millionen zugenommen. Oder anders ausgedrückt, alle Leute arbeiten insgesamt. Da einzelne Arbeitsleistungen vermutlich weniger, weil wenn die Gesamtzahl identisch bleibt bei steigender Anzahl beschäftigter Personen, dann, ich meine, irgendwo muss es sich ja wieder ausgleichen. Sabine Zimmermann von den Linken sieht damit ihre Kritik an der Agenda 2010 bestätigt. Das angebliche Job-Wunder der Agenda-Politik beruhe auf der Umverteilung sicherer Vollzeit-Jobs in viele kleinere Billig-Jobs, sagte Zimmermann. Also sagen wir mal so, das lässt sich zumindest aus dem Bericht schließen, ja? So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's, wenn ich schon in Teil 1 eine spezielle Spezial
Musik einwerfe. Ja, auch wieder spezielle Spezialmusik. Und da habe ich ein bisschen überlegen müssen, was nehme ich denn? Bis mir, war das nicht sogar vor einer Woche, auf dem Weg nach Hause, dieses Musikstück in meiner Abspielliste begegnet ist. Ich dann dachte, Mensch, ja, doch, darf. Und zwar vom aktuellen, gerade stattfindenden Fünftklässler-Schulchor, nämlich am 28. Februar veröffentlicht, war eine Frau Britt Nicole zu Besuch bei meinem Lieblingsschulchor und sang den Titel Gold, inklusive im Intro erklärt sie, was das denn nun eigentlich bedeutet. Und ja, das ist das ein nicht religiös überfrachtete Stück Musik von ihr, was sie da gesungen hat. 3 Minuten 35 ist das dann jedenfalls lang. Gefolgt vom Herrn Piespers, der am 5. März zum Thema Rückzug im Radio 2 Minuten 28 kommuniziert hat. Knirsch. Also wenn hier der Schnee wieder weg ist, dann kann ich auch wieder rumwuseln. Hoffe ich. Und am 16. März ist hier übrigens ein Flohmarkt. Warum sollte man Flöhe kaufen wollen? Ja, wie auch immer, auf jeden Fall wünsche ich mir jedenfalls mal wieder eine Runde Feedback. Genau, Teil 2 ist grün. Für den Fall, dass ihr mir also eine Form von Feedback zukommen lassen wolltet, könntet ihr das zum Beispiel per Tweet oder app.net Botschaft an @compot tun. Ihr könntet auch einen Kommentar schreiben und im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 366 Teil 2 einstellen. Oder eine E-Mail korrekt adressiert und frankiert an compiblog@gmail.com verschicken. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Gold von meinem Lieblingsschulchor und dem Herrn Pispas und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
This song is all about knowing that you're loved, that you're valued, no matter what you've been told, no matter what you've maybe gone through with your family or even with friends, that you are truly worth more than gold. And I can't wait to hear you guys sing it.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Rückzugsgefechte haben immer etwas ungewollt Komisches. Denn ein Rückzugsgefecht führt man bekanntlich dann, wenn man nicht kampflos aufgeben will, obwohl die Schlacht längst verloren ist. Ein derart komisches und sinnfreies Gefecht kämpft in Deutschland eine Handvoll aufrechter Konservativer gegen die völlige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen. Obwohl wir in einer Demokratie leben und 70% der Bevölkerung die Gleichstellung befürworten, stemmen sich einige Unionspolitiker vehement gegen den vermeintlich irregeleiteten Zeitgeist. Die Katholischen unter ihnen beteuern unbeirrt, dass Homosexualität eine abartige Sünde gegen die gottgewollte Ordnung sei und im Zweifelsfall wie eine Krankheit behandelt werden müsse. Nun ist es durchaus ambitioniert, eine gottgewollte Ordnung zu verteidigen, wenn man einer Religion angehört, deren Gott kein Problem damit hatte, dass sie seine Schäfchen im Laufe der Zeit vom Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip über Kompensationsgeschäfte bis zum Hinhalten der anderen Wange weiterentwickelt haben, der seinen einzigen Sohn als Kuckuckskind in einer unehelichen Lebensgemeinschaft auf die Welt kommen ließ und der bis zum 13. Jahrhundert keinerlei Notwendigkeit für ein Zölibat seiner Priester erkannte. Noch alberner sind die nicht-religiösen Argumente gegen die Homo-Ehe. Sie kreisen ausschließlich um den mantramäßig beschworenen Schutz von Ehe und Familie. Wovor muss die traditionelle Frau-Mann-Kind-Ehe eigentlich geschützt werden? Vor der Bedrohung durch die Homo-Ehe? Kann man sich etwas Lustigeres vorstellen als die Gedanken, dass Schwule und Lesben nichts Besseres zu tun haben, als die traditionelle Ehe zu bedrohen? Sehr amüsant ist auch die ernsthaft vorgetragene Angst um den Fortbestand der Gesellschaft insgesamt, also die Vorstellung, dass die Deutschen die Fortpflanzung komplett einstellen, sobald für Schwule und Lesben das Ehegattensplitting eingeführt wird. Über wie viele seiner Hirnzellen muss man eigentlich die Kontrolle verloren haben, um sich durch Menschen bedroht zu fühlen, nur weil sie anders fühlen, denken und leben? Und warum können sich diese geistigen Hinterwäldler nicht friedlich in den Schutz einer passenden Baumgruppe trollen? Aber sie wollen ja unbedingt ihr Rückzugsgefecht. Und da kann man nur hoffen, dass sie möglichst bald über ihre eigenen kurzen Lebenslügenbeine stolpern. Bis neulich.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.